Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Und wir sprechen mal kurz. Vergesst das Wort kurz. Aber wir sprechen mal zu Beginn über das Leben der Familie Krug. Ich will euch ein paar Fragen stellen zu unseren Kindern und ihr sagt mir, ob es stimmt oder nicht stimmt. Als Josia, unser Ältester, 8 Jahre alt war, da konnte er nicht richtig schlafen, er war völlig appetitlos. Und dann hat meine Freundin gefragt, Josia, was ist denn los mit dir? Und ganz verstört, völlig in Gedanken, sagt er, Mama, wer soll nur einmal meine Rente bezahlen? Wahr oder nicht wahr? Okay. Rahel. Die lag eines Abends schluchzend im Bett und da werden Eltern immer hellhörig. Und als wir fragten, warum sie weint, da hat sie gesagt, boah, ich werde bei meiner mittleren Reifeprüfung in Mathe bestimmt durchfallen. Wahr oder nicht wahr? Gut, ich habe noch eine. Sarah, gerade mal in der ersten Klasse, gerade mal die Schultüte gehabt, kam nach dem zweiten Schultag nach Hause und sagte, Mama, ich glaube, ich werde nie heiraten. Kein Junge hat mit mir heute geredet. Wahr oder nicht wahr? nicht wahr. Und außerdem wird sie nächste Woche heiraten. Schaut, bei uns Kindern ist das sehr klar, dass sie so nicht denken. Sie leben sehr im Hier und Jetzt und okay, Papa und Mama sind auch da. Die Sorgen haben Kinder nicht. Kommen wir zu einem Elternteil der drei, zu mir. Immer noch Quizstunde. Ich komme nach einem Treffen in der KFB nach Hause und sage zu Lou, boah, ich glaube, wir kommen nicht weiter. Das, was wir als Kirche wollen, ist zu teuer, dauert alles zu lange, uns fehlen Mitarbeiter. Ich weiß nicht, ob und wie es weitergeht. Wahr oder nicht wahr? Leute, ich bin kein Kind mehr. Ich bin Realist. Ich bin fast 60. Ich plane, ich überlege, wie das zukünftig alles gehen soll. Und es gibt keinen prädestinierteren heute Morgen in diesem Raum wie mich, als mit euch über das Thema Sorgen nachzudenken. Vielleicht doch. Ihr seid alle Profis im Blick auf dieses Thema. Norman Mailer, ein amerikanischer Schriftsteller, hat gesagt, du hast die Wahl, du kannst dir Sorgen machen, bis du davon tot umfällst, oder du kannst es vorziehen, das bisschen Ungewissheit zu genießen. Gefällt mir nicht. Ich hasse Ungewissheit. Das macht mich kirre. Ich genieße keine Ungewissheit. Überhaupt nicht. Die gute Nachricht heute Morgen, es gibt noch eine Wahl, die wir haben und die ist weitaus besser, als zu lernen, mit Ungewissheit zu leben und zu genießen. Schaut, wir tragen alle Sorgen in unserem Rucksack mit uns rum, jeder, in irgendeiner Art und Weise. Harmlose sind, komme ich noch rechtzeitig zum Flughafen bei diesem Stau? Was ziehe ich heute an? Ich habe ja nichts. Klappt der Urlaub? Haben wir schönes Wetter bei der Hochzeit? Das sind alles so diese kleinen Sorgen, bei denen andere sagen, boah, deine Sorgen möchte ich haben. Und dann gibt es die andere Seite, sich sorgen ist ja auch sehr edel. Ich sorge mich um jemanden, ich habe Sorge um meine Kinder. Und andere sagen, boah, was für ein verantwortungsvoller Vater du bist. Und manchmal hat man sogar den Eindruck, je mehr man sich Sorgen nach außen hin macht und auch äußert, desto verantwortungsbewusster wird man gesehen. Vorsorge, Fürsorge. So viele ehrenwerte Worte haben wir auch für das Sorgen gefunden. Sich Sorgen und auch für andere Sorgen ist wichtig, das ist völlig klar, aber versteht den Kern. Trotzdem gibt es ein Sorgen, und darüber reden wir heute, das uns kaputt macht, das uns fertig macht. Und gerade in unserem Land hier, in dem Reichtum ja da ist und man viele Möglichkeiten hat, da steigt neben dem Reichtum auch was. Die Sorge, das alles zu behalten, zu bewahren, zu vermehren und ja nicht zu verlieren. Das ist eine Sorge. Eigentlich wollen wir die Sorgen im Rucksack nicht, aber sie sind dennoch irgendwie da. Und es braucht dir und mir auch keiner zu sagen, was wir uns durch unsere Ängste und Sorgen selber einbrocken. Das wissen wir alle selber. Das merken wir. Sorgen spaltet unser Denken. Und das ist sehr interessant. Der griechische Begriff, ich will es nur ganz kurz andeuten, der in der Bibel für das Wort Sorgen verwendet wird, auch in dem Text, den wir vorhin gehört haben, den Sarah gelesen hat, setzt sich aus zwei Worten zusammen, aus Spalten und dem Wort Verstand. Das heißt, durch ängstliches Sorgen spaltet sich unsere gedankliche Energie zwischen den Prioritäten des heutigen Tages und den Problemen von morgen. Das heißt, nur ein Teil unserer Aufmerksamkeit ist auf das Hier und Jetzt gerichtet, während der Rest mit der Zukunft beschäftigt wird. Wie wird das alles? Kennt ihr das? Ich deute das Lachen als ja. Schaut, die Folge ist doch, dass wir nicht wirklich in der Gegenwart leben können, genießen schon mal gar nicht. Weil uns ständig Sorgen, die kommen könnten, permanent beschäftigen. Sie spalten unseren Verstand. Wir alle gehen ja unterschiedlich mit Sorgen um. Aber eins dabei kann keiner von uns. Du kannst deine Sorgen nicht an andere delegieren. Es sind deine. Und daher klinken wir uns heute Morgen ein in eine Predigt, die Jesus damals gehalten hat, auf einem Berg. Ihr habt die Textstelle vorhin gehört. Ich möchte mit euch nochmal im Detail durchgehen. Was hat dieser Mann, dieser Messias für Worte gesprochen? Setzen wir uns mal dazu an diesem Berg und hören zu, in dieser Bergpredigt zum Thema Sorgen. Jesus sagt hier nicht alles, weil das nicht sein Schwerpunkt ist in der Bergpredigt zum Thema Sorgen. Da gibt es auch keine Patentantworten, aber er sagt Wesentliches und er sagt Grundsätzliches in Matthäus 6. Das sind Worte im Rahmen der Bergpredigt. Das ist so wichtig, dass wir es immer wieder verstehen. Und er macht ja einen Aufruf, dass wir uns nicht zersorgen. Und hier haben wir dieses griechische Wort, was ich eben angedeutet habe, diesen gespalteten Verstand haben. Es meint überängstlich besorgt sein, beschäftigt sein mit allen Eventualitäten. Beschwert sein, grübeln, sinnen, ernstlich nachdenken, permanent, das ist die Bedeutung. Und Jesus sagt hier nirgends, dass Gott alles wegnimmt, was uns Sorgen macht, sondern Jesus zeigt uns, wie wir mit Sorgen umgehen sollen. Schaut, Christen leben nicht abgehoben irgendwo, sondern Jesus redet in unser Leben hinein auf der Erde und hilft uns, eine andere Perspektive zu gewinnen. Jesus redet hier nicht vom Sorgen allgemein, als wenn er Fürsorge ausschließen würde. Überhaupt nicht. Es gibt schon ein richtiges, verantwortungsvolles sich Sorgen machen. Aber er redet hier von der Zwanghaftigkeit der Sorgengedanken. Und die fesseln uns, die lähmen uns, die nehmen uns die Luft zum Atmen. Darüber redet er hier. Und diese Sorgen, die wir haben, das ist das Erste, was er anspricht, sind oft begründet in unseren Wertevorstellungen des Lebens, die wir vielleicht korrigieren müssen. Ich möchte das gleich sagen, was Jesus hier als Erstes andeutet. Warum müssen wir das korrigieren? Weil dieses grüblerische Sorgen etwas ausdrückt und etwas darüber sagt, was uns wirklich wichtig ist. Ich gehe mit euch jetzt einfach mal den Gedanken nach, die Jesus gepredigt hat. Das Erste, was er hier andeutet und sagt, dass Sorgen Ausdruck einer heidnischen Gesinnung sein können. Also es kommt darauf an, für wen oder was wir leben, wem wir dienen und von wem wir Sicherheit erwarten. Und wenn Jesus hier von Sorgen spricht, dann redet er von dem ängstlichen Versuch, sein Leben ohne Gott abzusichern und viel Zeit für den eigenen Gewinn zu investieren. Der Kontext ist hier nämlich was? Der Mammon. Geld. Vers 24. So fängt er an. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben. Oder wird einem anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ihr könnt es nicht. Es geht nicht. Es spaltet euer Denken. Es spaltet euren Verstand. Das heißt, Sorgen kann tatsächlich auch Ausdruck einer heidnischen Gesinnung sein. Wir leben und denken so, als wenn wir Gott nicht kennen würden. Und dass wir auch unsere letzte Sicherheit im Geld sehen, in der Absicherung. Wir tun alles dafür, sorgenfrei zu sein, und Geld hilft da schon ein bisschen. Ein bisschen viel. Ihr sagt, wir leben dann so, als wenn wir Gott nicht wirklich kennen. Das ist diese heidnische Gesinnung. Wir sehen in diesem Abschnitt zwei Bereiche, in denen heidnisches Denken deutlich wird. Der erste, ich möchte ihn nur nennen, Christen können eine heidnische Gesinnung haben, weil sie materielle Werte sehr, sehr hoch einschätzen. Wir leben alle in diesem Kulturkreis. Jeder schätzt materielle Werte sehr, sehr hoch ein. Was hat Jesus kurz vorher gesagt im Vers 21? Den Vers haben wir nicht gelesen. Da sagt Jesus, wo dein Schatz ist, da ist was? Dein Herz. Darum wirst du dich kümmern, darum wirst du dich sorgen. Wenn dein Schatz beim Materiellen ist, dann wirst du deine Kraft auch da einsetzen und dein Glück da festmachen. Und immer auch die Angst haben, was? Es zu verlieren. Diese Sorge zu haben. Viel Sorge geht da rein. Entweder oder. Jesus sagt, entweder Gott dienen oder dem Geld. Und das ist eine Grundsatzentscheidung. Das heißt nicht, dass wir alle arm werden müssen. Es geht nur um eine Grundsatzentscheidung, was in meinem Leben oberste Priorität hat. Und wie viele geben, um eine sorgenfreie Zukunft zu haben, daher so viel Zeit in ihre Karriere, in ihre Ausbildung, um sich die Sicherheit zu schaffen, um sich zukünftig nicht sorgen zu müssen. Und Jesus legt hier offen, dass manches Sorgen einfach darin begründet liegt, dass wir eine Lebenseinstellung haben oder einen Lebensstandard, der die materiellen Werte sehr hoch schätzt. Und darum sorgen wir uns, dass das ja auch so bleibt. Das spricht er hier an. Wir sagen es ja immer wieder, dass wir in einer materialistischen Gesellschaft leben, in einer Wohlstandsgesellschaft. Leben wir auch, oder? Leben wir. Aber, und das ist ja das Interessante, auch damals war es nicht anders als heute im Hinblick auf die materiellen Güter und Werte. Die waren damals schon wichtig. Hatten vielleicht nicht alle so, aber es war wichtig. Und wie oft muss Jesus in den Gleichnissen von Menschen sprechen, denen die Perspektive verschoben ist, die Dinge, die man in der Hand haben kann, die man besitzen kann, dass man sie wichtiger nimmt als die Werte, die Gott wichtig sind. Und die meisten Leute setzen da ihre ganze Sorge rein. Das ist das Thema hier. Und Jesus macht deutlich, dass es Dinge gibt, die einfach so nicht funktionieren. Er sagt, ihr könnt euch nicht zerteilen. Ich kann nicht ständig mit mir selbst beschäftigt sein, mit meinen Zielen, meinen Propheten, mir Sorgen machen um meinen Besitz und dann auch für Gott da sein. Er spaltet deinen Verstand. Also wer zweigleisig fährt, hat viele Sorgen. Der kommt auch in frommen Stress. Der muss sich Sorgen machen, wie er alles unter einen Hut bekommen will, wie er alles managt, wie er alles absichert und wie er alles bewahrt. Was für Sorgen. Unsere Sorgen in Europa, in einer Wohlstandsgesellschaft, in einem der reichsten Länder der Erde, da haben wir eine Menge Sorgen. Ist doch komisch, oder? Die in Gambia waren, haben gesagt, die Sorgen haben die nicht. Haben andere, aber das sind unsere Sorgen. Und wir beschäftigen uns, wie so unser Äußeres, unser Erreichtes, wie wir das absichern können. Hat eine hohe Priorität. Das Gerangel mit den Gewerkschaften um den letzten Prozentpunkt doch noch, dass da was rausspringt. Und der Hintergrund ist doch genau die Sorge um die Sicherung des Besitzstandes. Noch genialer der Urlaub, noch schöner das Haus, noch schöner die Wohnung, noch komfortabler die Couch. Ein Prozentpunkt mehr schadet da nicht. Was für Sorgen. Und wenn wir dann älter geworden sind, wollen wir doch nicht unter einem geringeren Lebensstandard leben als jetzt. Deswegen sorgen wir uns jetzt schon. Viel unserer Sorgen hängt mit den Schätzen zusammen, bei denen wir eigentlich fragen müssen, ist das wirklich meine Sicherheit? Ist das meine Sicherheit? Oder sollten wir nicht Jesus fragen, Jesus, was ist aus deiner Sicht wirklich wichtig? Was würdest du uns heute Morgen sagen? Und er sagt es ja jetzt. Ich möchte das lesen. Nochmal die Verse 25 bis 26. Deshalb sage ich euch, Seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und das Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie nicht sehen noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel vorzüglicher als sie? Da bringt Jesus den Himmel mitten in unsere Welt rein. Mitten in unser Leben hier. Einer ganz neuen Perspektive. Und er sagt damit, manches Sorgen ist heidnisch, weil es Ausdruck von Unglauben ist. Seid ihr nicht viel vorzüglicher, als sie sagte? Er sagt mit anderen Worten, ihr seid das Wesentlichere, ihr seid das, worauf es Gott ankommt. Habt ihr das vergessen? Wenn ich weiß, dass ich mit meinem ganzen Leben Gott gehöre, ändert sich alles. Wenn ich weiß, dass er mein Vater ist, der für mich sorgen will, weil er mich so sieht, dann kann Sorgen aber auch ein Ausdruck sein, dass ich ihm letztlich nicht zutraue, dass er mich durchbringt. Im Vorausblick, in Vers 30 sagt Jesus das. Habt ihr so wenig Vertrauen? Oder andere übersetzen, ihr Kleingläubigen? Ist immer schwierig, wenn ihr euch eine Predigt haltet, die ich mir erstmal halten müsste. Habe ich ja auch. Merkt ihr, wie Jesus immer wieder auf unsere geistlichen Problemfelder zielt und sagt, ist das nicht der Punkt? Ihr vertraut Gott doch nicht bis ins Letzte. Darauf werden wir hier in diesem Text hingewiesen, in dieser Predigt, auf eine Wurzel unserer Sorgen. Wir vertrauen nicht wirklich. Wir singen davon in Liedern, wir predigen darüber, aber wirklich vertrauen im alltäglichen Leben? Menschen aus dem Volk Gottes wissen zwar um Gott, wir wissen, dass er für uns sorgt, das wissen wir, aber wir trauen es ihm im konkreten Fall, der jetzt gerade vor meiner Tür steht, dann doch nicht so ganz zu, wie es nötig wäre, um unsere Sorgen wirklich zu überwinden, oder? Im konkreten Fall. So allgemein wissen wir das alle. Und die Frage ist an uns, ist das möglich auch bei uns Christen, eine heidnische Gesinnung in uns, weil wir vielleicht die falschen Dinge haben, um die wir uns Sorgen machen? Ist das möglich bei dir? Denkbar? Mammon, Karriere, Beruf? Oder weil wir vielleicht Gott doch nicht so viel zutrauen, wie wir selber immer sagen und singen? Also unsere Lieder sind manchmal, wow, was wir Gott alles zutrauen. Was er für uns ist. Aber im konkreten Fall, daher ein wichtiger Hinweis, den Jesus hier auch mitgibt, den wir wissen, aber den wir oft ignorieren. Er sagt als Zweites, sich Sorgen ist eigentlich sinnlos. Unterm Strich ist es sinnlos. Jesus macht deutlich, dass Sorgen sehr sinnlos sind. Vers 27. Wer aber unter euch vermag mit Sorgen seiner Größe oder seiner Lebenslänge eine Elle zuzufügen? Oder ein NGÜ, was wir vorhin gehört haben, eine Sekunde. Das geht nicht. Medizinisch unmöglich. Passt nicht. Lebensverlängerung durch Sorgen dürfte tatsächlich schwer sein. Aber heutzutage ist es sehr gut möglich, durch Sorgen sein Leben zu verkürzen. Was kriegst du hin? Vor allen Dingen in der Qualität. Verlängerung des Lebens ist durch Sorgen nicht möglich, aber wir können durch Sorgen unser Leben deutlich eingrenzen, deutlich einschränken. Und Jesus erinnert daran, dass das viele Sorgen letztendlich gar nichts verändert an der Ausgangssituation. Du kannst Grübel machen, dein Verstand kann sich zerteilen, aber du änderst nichts durch Sorgen. Und wenn Jesus hier mit dieser Aussage seine Predigt jetzt abgeschlossen hätte, dann hätten wir jetzt sagen können, ja, das hätte mein Berater auch so gesagt. Aber das tut er nicht. Jesus geht es nicht nur um Lebensberatung, dass wir so durch den Tag kommen, durch die Woche. Sondern es geht ihm auch um die wichtigen geistlichen Prinzipien, die wir lernen müssen. Also darum, dass wir die Dinge aus der Perspektive Gottes sehen. Und deshalb bringt er einen zweiten Gedanken hier zum Ausdruck. Erstens, er sagt ja, Sorgen ist nicht nur Ausdruck einer heidnischen Gesinnung. Er sagt zweitens, Sorgen sind auch sinnlos, sie verlängern das Leben nicht. Einen dritten Gedanken, sondern was uns wirklich hilft, ist Folgendes zu verstehen. Gott sorgt für sein Volk. Das ist ein Thema hier. Was uns verändert, nicht die Ausgangslage verändert, was uns verändert ist, dass Gott für dich sorgt. Und dass er deine Zukunft in der Hand hat. Wenn du zu seiner Familie gehörst, und Jesus will uns hier Mut machen, unter die Herrschaft Gottes zu kommen, das ist das große Thema der Bergpredigt. Unter die Herrschaft Gottes zu kommen. Daher, und das tut er immer, bringt er eine ganz andere Dimension mit hinein. Er zeigt uns, dass Gott jemand ist, der sich Sorgen macht um sein Volk. Wer im Reich Gottes lebt, unter seiner Herrschaft lebt, der kommt bei diesem Gedanken zur Ruhe. Kommst du dabei zur Ruhe? Dass du zu Gottes Volk gehörst, wenn du zu Gottes Volk gehörst. Jesus zeigt den Menschen damals und uns heute, wie Gott ist und wie er mit seinem Volk umgeht. Ich lese nochmal, Verse 28 bis 32. Warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn Gott aber das Gras des Feldes, das heute da ist und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, dann nicht vielmehr euch, ihr Kleingläubigen. So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen, denn nach all diesem trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr alles das nötig habt. Und ganz ehrlich, das glauben wir oft nicht. Das glauben wir oft nicht. Im konkreten Fall. Dass Gott sich um uns sorgt. Das ist noch dieses Heidnische in uns, diese heidnische Gesinnung, die noch in uns drinsteckt. Dass wir auf der einen Seite diese großen Worte haben für Jesus, in vielen Liedern genau all das ausdrücken, so für eine emotionale Sache hier im Gottesdienst. Aber im konkreten Fall, da haben wir doch unsere Fragen. Das ist die andere Seite, dass wir ihm doch so wenig zutrauen. Und wo wir Gott nicht zutrauen, dass er es macht, da habe ich nur noch eine einzige Chance. Welche? Ich muss es machen. Ich? Ja, wer denn sonst? Ich kann meine Sorgen nicht delegieren. Aber wenn ich es machen muss, weil ich es Gott nicht zutraue, dann muss ich ran. Dann muss ich mir Gedanken machen, dann muss ich mir Sorgen machen, dann kriege ich Stress. Und deshalb kommen die Menschen, die Gott nicht vertrauen, ich sag mal auch Christen, in eine Unruhe, in eine ziemliche Hektik hinein. Sie müssen nämlich versuchen, das zu leisten, was Gott sonst für sie getan hätte. Und das ist viel Arbeit. Wisst ihr, was wir als Christen oft mit unseren Sorgen machen? Ich hab da mal was vorbereitet. Wir spielen Jojo mit unseren Sorgen. Oh Gott, ich habe ein Problem. Aber ich will mal gucken, wie ich das doch noch hinkriege. Gott, kannst du mir hier helfen? Kann ich da auch was für tun? Gott, ich gebe dir meine Sorgen ab, aber kann ich dir dabei helfen? Wir spielen Jojo mit unseren Sorgen. Ständig in unseren Gedanken. Gott, hier ist meine Sorge, oder nee, doch nicht. Und wir ziehen sie wieder an uns zurück. Petrus schreibt später davon in seinem Brief. Er sagt, so demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Wie? Indem ihr all eure Sorgen auf ihn werft. Ich werfe jetzt mal nicht. Aber wenn ich meine Sorgen vors Kreuz werfe, wo sich Gott die größten Sorgen um mein Heil gemacht hat, dann weiß ich, da geht nicht mehr. Ich bin an der richtigen Stelle. Lass los! Mir fällt das bis heute oft schwer. Fragt mal meine Family. Ständig hole ich die Sachen wieder hoch. Oh, muss doch noch. Ich komme nicht zur Ruhe. Ich bin vom Typ so. Keine Ahnung, muss viel lernen. Aber vielen fällt das auch schwer, weil wir alles so gerne selbst managen, in der Hand haben, lieber nichts dem Zufall überlassen, schon gar nicht irgendjemand anderen. Wir meinen, ohne Selbstmanagement geht das nicht. Petrus sagt, seid nicht stolz. Demütigt euch, indem ihr eure Sorgen auf ihn werft. Weg damit. Post nicht rum, dass ihr alles in der Hand habt. Ihr Kleingläubigen, hört auf mit Jojo-Spielen. Werft weg. Gott ist in seiner Liebe besorgt, dass wir das haben, was wir brauchen. Und hier im Petrusbrief steht, besorgt um euch. Das ist ein anderes Wort für Sorge. Es meint, es ist von Gewicht. Es liegt ihm daran. Es hat Gewicht, sich um dich zu kümmern. Und du hast die Wahl und ich habe die Wahl. Du kannst dir Sorgen machen, bis du davon tot umfällst, oder du kannst es vorziehen, dich darauf zu verlassen, dass Gott sich kümmert. Er ist besorgt für euch. Ihm liegt an euch. Das ist eine feststehende Tatsache. Ihm liegt an uns. Und das Kreuz ist ein deutliches Zeichen, dass das keine Lüge ist. Gott hat uns so sehr geliebt, dass er sogar seinen Sohn am Kreuz hat sterben lassen. Wird er uns jetzt in den einzelnen Fragen im konkreten Fall unseres Lebens hängen lassen, nach dem Motto, jetzt sorg bitte selbst für dich, ich habe meinen Sohn gegeben, damit Schuld vergeben ist und alles andere ist jetzt dein Problem? Das wird er nicht tun. Jesus sagt in dieser Predigt auf dem Berg, so kann und wird Gott niemals denken über die, die sich seiner Herrschaft unterstellen. Gott kennt unsere Bedürfnisse und Gott sorgt für uns. Und weil das so ist, brauchen wir nicht furchtsam, besorgt und beunruhigt sein, sondern können uns im Glauben an Gott lehnen und gelassen bleiben. Wie sagt Jesus, nach all dem trachten die Heiden. Was sollen wir essen? Wo bekommen wir dies und dieses? Und wenn Heiden dann für etwas beten, wisst ihr, wie das dann aussieht? Jesus skizziert das auch in Matthäus 6. Sehr interessant. Wisst ihr, was er da sagt? Wenn ihr betet, sollt ihr nicht was plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, um ihres vielen Redens willen erhört zu werden, seid ihnen nun nicht gleich. Warum nicht? Warum sollen wir nicht plappern? Denn euer Vater weiß, was ihr nötig habt, bevor ihr ihn bittet. Menschen, die Gott nicht kennen, plappern, machen viele Worte. Erfinden tolle Techniken, wie man noch besser beten kann, weil sie nicht denken, dass Gott sich einfach so kümmert, weil es in seinem Charakter begründet ist. Mal die Frage an uns, die wir so in der Familie Gottes sind, und das entdecke ich bei mir auch, dass sich ein ähnliches Denken bei mir einnistet. Nicht mit Plappern, aber ich sehe mich oft wie in einer Arena. In der Arena arbeite ich auch für Gott, ich bete, ich diene. Und Gott würde dann da sitzen wie Nero. Daumen hoch, Daumen runter. Und wird dann entscheiden, war er gut genug, war die Methodik richtig. Und danach wird er entscheiden, ob er uns hilft oder nicht. Haben wir genug gebetet? Haben wir lange genug gebetet? Haben wir die Hände hochgehalten? Haben wir die Hände gefaltet? Waren wir charismatisch genug, damit er sich kümmert? Immer dieses genug, genug gebetet, genug Bibel gelesen, genug Zeit investiert, genug Gott beeindruckt, damit er handelt. So ticken wir, also ticke ich zumindest. Und wir merken immer wieder, nein, es ist wohl nicht genug. Die Skala ist ja endlos. Ab wann haben wir denn genug gebetet? Es geht immer tiefer, immer weiter und ich bin immer ungenügend. Es reicht nie. Wie gesagt, plappert nicht wie die Heiden. Versucht Gott nicht zu beeindrucken. Warum? Euer Vater weiß. Er ist nicht Nero. Es ist in seinem Charakter begründet, dass er sich um sein Volk kümmert. Es ist seine Art, dass er seine Leute nicht alleine lässt. Gebet, aber auch Mitarbeit heißt nicht, Gott beeindrucken zu wollen, sondern vertrauensvoll in Beziehung zu ihm zu treten und sagen, Vater, ich habe wieder ein Problem, ich habe eine Sorge. Hört auf zu plappern, hört auf vor Gott zu posen, um ihn zu beeindrucken, damit er irgendwas tut oder in seinem Charakter sich endlich herabahmt. Das ist das, was Menschen, die unter Gottes Herrschaft leben, zur Ruhe bringt. Gott selbst, nichts anderes. Keine Form, kein Stil oder wie wir singen oder was wir tun oder wie wir beten. Glaubst du es? Schaut, er selbst nimmt uns die Unsicherheit. Wir müssen nicht mehr um uns selbst Sorge tragen, sondern Gott selbst sorgt sich um uns. Christen haben ihr Leben außerhalb von sich selbst festgemacht. Gott ist der, der uns versorgt. Und Jesus macht das sehr schön an diesem Beispiel aus der Natur, Vögel des Himmels, geht mal wieder raus in die Natur. Ja, hört euch mal eine Predigt der Natur an. Gerade jetzt bietet sich das an. Predigt der Natur. Er ernährt sich fortwährend, er kümmert sich. Wahrscheinlich macht sich kein Spatz der Welt, keine Blume, Gedanken, aber Gott kümmert sich um das, dass sie versorgt werden. Bitte markiert euch diesen Satz in eurer Bibel oder in eurem Herzen. Mein Vater weiß. Mein Vater weiß und er kümmert sich. Ich habe Gewicht bei ihm. Ich muss nicht posen. Ich habe Gewicht bei ihm. Und Jesus macht ja einen Unterschied zwischen Menschen, die Gott nicht kennen und denen, die ihn kennen. Er sagt, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Darin liegt unser Trost. Darin kannst du, wenn du es einübst, zur Ruhe kommen. Das musst du einüben. Das hast du nicht drauf. Kommst zum Glauben und hast es drauf? Nein. Im konkreten Fall musst du es einüben. Liebe Gemeinde, wir müssen im konkreten Fall das einüben, dass Gott sich wieder sorgt, auch um uns. Deswegen ist Punkt 4 nochmal sehr wichtig. Das sollten wir wissen. Gottes Hilfe kommt nie zu spät. Das ist manchmal sehr knapp. Manchmal sehr knapp. Wir haben das oft erlebt als Gemeinde, oder? Ihr könnt euch erinnern an so viele Dinge, wo ihr sagt, boah, aber wieder und wieder und wieder. Jesus sagt ja bereits, es macht gar keinen Sinn, sich zu zergrübeln, innerlich sich zu zermartern, in Sorgen unterzugehen. Du veränderst ja dadurch nichts. Hier erweitert er unseren Blick auf die Zukunft. Er sagt, so seid nur nicht besorgt für den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Weise Worte des Messias. Das ist so eine wunderbar ernüchternde Aussage. Dort sagt er, was die Falle für unsere Sorgen ist. Das Problem der Sorgen, die ich oft auf mich lade und die ich mit mir rumtrage, dass ich mir Sorgen von morgen schon heute auflade. Kennst du das? Heute geht's mir eigentlich gut. Die Sonne scheint. Aber ich ahne, morgen könnte es wieder schlechter gehen. Und wenn es mir morgen schlecht geht, wie geht's mir dann übermorgen? Und dann fangen wir an hochzurechnen. Auf die nächsten Zeiten. Uiuiui, wie sieht das dann aus? Renten, sind die sicher, wenn ich dran bin? Was ist, wenn ich meine Prüfung nicht schaffe? Ja, dann verliere ich ein Jahr. Und in diesem Jahr müsste ich ja schon Geld verdienen. Ich habe schon ein Haus, ich müsste Miete zahlen. Ach, heiraten will ich ja auch noch. Kündigung der Wohnung. Was passiert dann? Bekomme ich eine neue? Vielleicht. Werde ich sie bezahlen können? Oh, bestimmt nicht. Da muss ich ja umziehen. Was ist dann mit meinen Kindern? Da müsste ich ja die Schule wechseln. Kennt ihr so? Ist ja nur skizziert. Wir sehen nicht nur das Problem von heute, sondern wir sehen schon die Probleme für die nächsten Jahre, Jahrzehnte im Voraus. Und auf einmal übertürmt es uns und alles liegt jetzt schon wie eine riesige Last auf uns, anstatt wir mit Gottes Hilfe das heute bewältigen. Versuchen wir ohne seine Hilfe die nächsten Jahrzehnte schon zu bewältigen. Da sind wir alle überfordert. Und deshalb ist das Heimtückische dieses Sorgens, von dem Jesus hier spricht, dass wir nicht nur die Last von heute tragen, sondern dass wir uns immer hineindenken in die nächste Zeit, in die nächsten Tage, in die nächsten Wochen, in die nächsten Jahre. Und wie oft muss ich sagen, boah, das habe ich gerade in den letzten Jahren erlebt, ich sage es euch ehrlich, wie viele dieser Sorgen waren umsonst? Es kam alles ganz anders. Kommen andere Sorgen, aber die ich dachte, kamen nicht. Und so gibt es eine ganze Reihe von Dingen, bei denen wir eigentlich merken müssten, dass wir gar nicht in die Zukunft hinein kalkulieren und rechnen können. Das wissen wir doch, wir tun es trotzdem. All das, was uns heute so riesige Besorgnis macht, kann morgen schon wieder unter einem ganz anderen Vorzeichen stehen. Und da wir die Zukunft nicht kennen, aber unser Gott die Zukunft kennt, von daher ist es viel besser, dass wir uns ihm anvertrauen, als die Arbeit zu machen, die Gott macht. Nämlich zu überlegen, wie er uns in die Zukunft führt. Er ist besorgt um euch. Ihr habt Gewicht bei ihm. Und deshalb sagt Jesus so ganz nüchtern, jeder Tag hat seine eigene Last genug. Das griechische Wort, das hier für Last gebraucht wird, bedeutet auch, hat seine eigene Not, seine eigene Schwierigkeit, sein eigenes Missgeschick, hat den konkreten Fall. Stimmt doch, oder? Und daher fragt Jesus hier in dieser Predigt einfach mal nach. und auch uns heute Morgen. Willst du wirklich das Missgeschick von morgen erahnend heute schon mitschleppen? Ist das wirklich? Warte doch, morgen kommt früh genug. Bewältige doch einfach mit meiner Hilfe das, was heute dran ist. Und dann kannst du das andere, was noch in weiter Zukunft liegt, sein lassen. Gott sorgt sich doch. Gott kümmert sich doch. Und jetzt werden manche Verantwortungsbewussten dann sagen, ja, so kann ich doch nicht denken. Wenn ich so denken würde, dann würde ich ja nie Rentenversorgung betreiben, dann wären meine Auftragsbücher nie voll, ich muss mich doch kümmern und so. Das meint Jesus hier nicht, dass wir nicht vordenken, planen sollen. Das ist Teil des Lebens, das gehört dazu. Das ist hier nicht das Thema. Aber es geht ihm doch scheinbar darum, dass wir die Lasten der Zukunft, die noch keiner kennt, außer ihm, nicht heute schon auf uns ruhen lassen. Darum geht es ihm. Und das mit einer Begründung, die Christen kennen müssen. Gott kümmert sich. Gott kennt die Zukunft. Jeder Tag hat an seinem Übel genug und Sorgen ist sinnlos, weil wir die Zukunft einfach nicht kennen. Auch du nicht. Und deshalb können wir nicht hochrechnen. Und deshalb müssen wir nicht hochrechnen, sondern dürfen wir jeden Tag befreit leben mit Jesus selbst, der den Überblick hat. Das ist so die neue Perspektive, die er reinbringt, wenn wir unter seiner Herrschaft leben. Und das gilt auch gerade für uns, sag mal, für uns KfBler im Blick auf unsere Gemeindearbeit. Wir haben es erlebt und wir kommen immer wieder vor dieselben Fragen. Er ist da und er wird da sein. Das ist die Verheißung, die Jesus seinen Jüngern gab, als er sie beauftragt hatte, die Welt zu erreichen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, stell euch mal vor, Jesus sagt, 11 Jünger, die noch übrig geblieben sind, ihr geht jetzt in alle Welt und verkündet das Evangelium. Was werden die gedacht haben? Wow, wie sieht denn da meine Zukunft aus? Ach du meine Güte, wie soll das denn gehen? Jesus, da mache ich mir aber Sorgen, dass das gelingen wird. Eine Welt, wir sind nur 11. Was, wenn sie uns nicht zujubeln, uns nicht glauben? Was, wenn wir verhaftet werden? Was, wenn das Geld nicht reicht? Was, wenn Jesus, was? Wisst ihr, was Jesus ihnen geantwortet hat? So kurz auf das Markus-Evangelium zurückgreifend, ich fand das so beeindruckend. Da sagt Jesus in Markus 13, Vers 11, wenn man euch verhaftet und vor Gericht stellt, dann macht euch nicht im Voraus, was? Sorgen. Das Wort ist hier nochmal ein anderes als in Matthäus 6. Es meint in bestimmter Stimmung im Voraus daran denken, im Voraus an Ereignisse denken, die noch nicht eingetreten sind. Macht euch nicht im Voraus Sorgen, was ihr sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, wird euch eingegeben, was ihr sagen müsst. Nicht ihr seid es, die dann reden, sondern der Heilige Geist. Was für ein Versprechen. Ich liebe diese Übersetzung. Wenn es soweit ist. Punkt. Wenn es soweit ist, kann ich mit euch über diesen halben Satz noch mal länger nachdenken. Wenn es soweit ist. Boah, ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn mein Ehepartner einmal stirbt. Du wirst es wissen. Wenn es soweit ist. Ich glaube, wenn meine Kinder mal aus dem Haus sind, dann wird es richtig schlimm für mich. Kann sein, dass es nicht einfach ist. Aber nur weil sich etwas verändert, heißt es nicht, dass du nicht die Kraft dazu finden wirst. Du wirst Kraft finden, wann? Wenn es soweit ist. Ich könnte nie einen Dienstbereich in einer Gemeinde leiten oder dort mitarbeiten. Dazu fehlt mir das Wissen oder die Begabung. Das kann stimmen, vielleicht erwartest du auch zu viel von dir. Könnte es sein, dass Gott dir die erforderlichen Antworten und Gaben gibt? Jetzt ihr. Wenn es soweit ist. Wir werden nie das Geld für eine neue Location zusammenbekommen und weil wir so eine kleine Gruppe sind, wie soll das alles gehen? Könnte die Antwort sein, wir werden es bekommen? Ja, ihr habt es gelernt. Schaut, ich erlebe das oft auch in der KfB so. Ich weiß manchmal auch wirklich, ich habe viele Fragen, auch für mich, auch wenn wir die Gottesdienste vor und planen, frage ich mich auch jedes Mal, wie soll das gehen? Jesus, ich habe keine Impulse, da kommt nichts. Wie soll ich in die nächsten 3 Predigten denken? Ich werde da sein. Ich habe es so erlebt. Wenn es soweit ist, da war er immer da. Das ist das Bild vom Manna im Alten Testament. Jeden Tag hat er versorgt, jeden Tag, wenn es soweit ist, waren sie versorgt. Schaut, Gott wird uns niemals in die weite Ferne blicken lassen, aber wir sollen auf dem Weg erfahren, dass er da ist, wenn es soweit ist. Warum also weiter Ausschau danach halten, was und wie es morgen wird? Wir machen das, was uns jetzt gerade auf dem Weg passiert, persönlich und als KFB. Was er uns verheißen hat, ist eine Leuchte für unseren Weg, für unseren Fuß, eine Fußesleuchte, keine Kristallkugel, um die Zukunft vorherzusehen. Also gehen wir Schritt für Schritt und bekommen die Antworten dann, wenn es soweit ist. Kannst du mit dem Spannungsfeld leben? Ich kann damit gut leben. Ich muss es einüben. Ich muss es einüben. Das heißt, Jünger sein. Wir sind Schüler. Wir lernen das auf dem Weg. Wenn es soweit ist. Herr, das Morgen liegt in deiner Hand. Und weil es in deiner Hand liegt, will ich es auch dort liegen lassen. Ich will mir nicht das heute holen, was morgen in deiner Hand liegt. Ich vertraue dir, dass du mein Morgen und mein Übermorgen in deiner Hand hast. Und wo wäre meine Zeit besser aufgehoben als bei dir in deinen Händen? Wenn das Lied "Meine Zeit steht in deinen Händen" ist genau das, was das Lied ausdrückt. Wenn ihr jetzt noch wach seid, dann habt ihr bemerkt, dass ich einen sehr, sehr bekannten Vers übersprungen habe. Habt ihr es gemerkt? Heike. Jesus sagt eine Sorge, aber, und damit bin ich beim letzten Gedanken, die lässt Jesus zu. Er formuliert es aber nicht als Sorge. Er sagt jetzt nicht, sorgt euch aber um, sondern er formuliert es als eine Grundsatzentscheidung. Er sagt, trachtet, Vers 33, den habe ich unterschlagen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Und das ist der letzte Gedanke für heute, den wir auch als Gemeinde sehr mitnehmen sollten. Trachte danach, unter Gottes Herrschaft zu leben. Das ist das Thema der Bergpredigt. Durchgängig. Ihr könnt gucken, wo wollt. Das ist das Hauptthema der Bergpredigt. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Gott bietet eine Möglichkeit an, in das Reich zu kommen. Trachte danach. Ich weiß nicht, vielleicht wäre es einigen ja lieber gewesen, dass mit Vers 32 das Ende dieser Rede gewesen wäre. Der Herr sorgt für mich, muss mich nicht mehr um mich selber sorgen. Amen, jetzt hören wir noch den Segen. Aber Jesus zeigt jetzt noch die entscheidende Voraussetzung, dass wir das so erleben. Trachtet, er sagt, richtet euch danach aus. Das muss die Ausrichtung eures Lebens sein. Um was geht es hier, wenn Jesus an dem Punkt vor 2000 Jahren dem Volk an diesem Berg sagt, trachtet nach dem Reich Gottes? Das ist wieder so ein Wort, das wir so gerne auf einer Postkarte sehen, so aus dem Zusammenhang rausgerissen. Lest eure Bibel im Zusammenhang. Bitte, bitte, schießt euch nicht mit Bibelversen tot. Kontext. Es geht hier nicht um Weltmission. Trachte danach, dass das Wort in die Welt rausgeht. Überhaupt nicht. Jesus war gerade erst dabei, zu dem Zeitpunkt seine Mission zu erfüllen, die Grundlage zu legen für die spätere Weltmission. Das kann es nicht gewesen sein. Ich habe die Aussage lange Zeit so verstanden, fördert das Reich Gottes, kümmert euch um Weltmission, das muss euer oberste Priorität sein. Trachte danach, verwirklicht die Interessen Gottes, evangelisiert, dann wird Gott euch im Gegenzug versorgen. Leute, darüber spricht Jesus gerade in der Bergpredigt nicht. Das ist nicht das Thema. Jesus beauftragt hier nicht Menschen zum Mitwirken am Reich Gottes, sondern was tut er? Er lädt ein, Teilhaber zu werden am Reich Gottes. Trachtet danach, dass ihr dazugehört. Er lädt den Einzelnen ein, sein Leben darauf auszurichten, dazu zu gehören. Das ist das Thema damals gewesen. Und daher ist es ebenso wichtig, den zweiten Teil zu verstehen. Trachtet nach dem Reich Gottes und nach was noch? Seiner Gerechtigkeit. Und damit ist gerade nicht gemeint, dass wir in der Welt durch gerechtes Handeln etwas verbessern sollen. Jesus sagt hier nicht, wenn ihr hier also gerecht handelt, wie Gott handelt, dann kümmert sich Gott im Gegenzug um uns, sondern es geht um was? Es geht um Gottes Gerechtigkeit. Und wenn ihr bei der Predigt, gefährliche Müdigkeit, haben wir kurz darüber gesprochen, das ist ja auch ein Teil aus der Bergpredigt, wo Jesus sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht weitaus besser ist wie die der Pharisäer und Schriftgelehrten, Und jeder im Volk musste sagen, der an dem Berg gesessen ist, wie soll ich das schaffen? Das schaffe ich nicht. Die Gerechtigkeit, die ist vollkommen, die ist heilig. Und ihr sagt, trachtet nach dieser Gerechtigkeit, wie ihr die erhaltet. Jetzt können wir einen Römerbrief lesen, da geht Paulus genau auf das ein, die Gerechtigkeit Gottes. Wie werde ich vor einem heiligen Gott gerecht? Das ist das Thema hier in Vers 33. Nur der kommt zu diesem Vorrecht, dass Gott für ihn sorgt, der zu Gott Vater sagen kann, der die Gerechtigkeit Gottes erfüllt. Das ist das Thema der Bergpredigt. Mit der ganzen Bergpredigt weist Jesus auf sich hin als den Messias. Und dann sagt er in Matthäus 11, kommt her zu mir alle, die ihr müde und beladen seid. Ich werde euch das geben, was ihr braucht. Also wenn wir danach trachten, diese vollkommene Gerechtigkeit zu erlangen, Klammer auf, durch den Messias, die wir geschenkt bekommen, dann wird er uns geben, was wir brauchen, weil Gott dann unser Vater ist. Das ist das Thema der Bergpredigt. Trachtet zuerst danach, dass er unter die Herrschaft des Vaters kommt, dass er unter der Herrschaft des Vaters lebt. Fragt danach, wie ihr die Gerechtigkeit Gottes erlangt, die nötig ist, um vor ihm zu bestehen. Das ist das Thema der Bergpredigt. Jesus sagt, verpasst das nicht, ignoriert das nicht, klammert diese Fragen nicht aus vor lauter Sorgen um das Heute und Morgen und was weiß ich, was euch noch alles beschäftigt. Das ist die wichtige Frage. Und damals sollten die Juden erkennen, dass Gott kurz davor ist, seine Herrschaft aufzurichten, sichtbar. Darum sollten sie sich jetzt darum bemühen. Und dieses Angebot gilt bis heute für Menschen, die Gott noch nicht kennen. Trachtet nach Gottes Reich, nach seiner Gerechtigkeit. Wie kann ich vor Gott bestehen? Und dann stimmt das andere natürlich auch für uns heute, dass wir auch heute jetzt nach Gottes Reich trachten. Wir trachten weiter nach dem, was Gott wichtig ist. Kolosser 3, Vers 1, sucht, hier steht dasselbe Wort, sucht nach dem, was oben ist. Klar leben Christen jetzt anders. Neue Ausrichtung. Auf einmal sind die Dinge, um die ich mir große Sorgen gemacht habe als Christ, wesentlich weniger wichtig. Und über die Dinge, über die ich mir bisher keine Sorgen gemacht habe, da müsste ich mir auf einmal Gedanken machen. Herr, kannst du Möglichkeiten schaffen, wie wir als Gemeinde hier mehr auch in der Stadt bewirken? Dein Reich weiter voranbringen? Wie kann ich mit meinen Freunden, Arbeitskollegen ins Gespräch kommen? Kannst du mir Türen öffnen? Das werden auf einmal Dinge sein, die uns beschäftigen. Vielleicht ist die Sorge dann wichtiger als die, ob ich einen Top-Job bekomme oder eine gute Rente. Versteht ihr, auf einmal bekomme ich eine ganz andere Sorge, nämlich die Frage, wie kann es sein, dass wir so viel Zeit für uns und auch im Vergleich wenig Zeit für das Reich Gottes investieren? Das sind dann die Fragen, die uns beschäftigen, wenn wir zum Reich Gottes gehören. Und dann sind wir bei den wichtigen Themen. Wenn wir diese Sorge haben, dann gewinnen wir Reich Gottes, auch hier für uns und auch für die Stadt. Und auf einmal wird das, was euch groß war, ein Stückchen kleiner, die Sorgen. Großes wird groß, Kleines wird klein, so die alten Lieder, ich kenne sie halt noch. Schaut, wenn wir diese Perspektive haben, dann haben wir die Perspektive von Jesus. Denn wir haben bei Jesus nicht den Eindruck, dass er mit vielen Sorgen bezüglich seiner Existenz geplagt gewesen ist, oder? Keine Überlegung, wann das Häuschen mal wieder gestrichen werden muss. Er hatte keins. Keine Fragen, kaufe ich mir neue Möbel oder nicht? Er hatte nichts, wo er sein Haupt hinlegt, heißt es. Die Sorgen Jesu in diesem Bereich waren so klein, dass die Sorge um die Menschen so groß wurde. Und so bekommt alles wieder die richtige Wertigkeit, Perspektive. Großes wird groß, Kleines wird klein. Wir müssen es einüben als Gemeinde. Und Gott gibt uns Lernfelder in unseren persönlichen Beziehungen, aber auch in dem, was uns als gesamte Gemeinde beschäftigt. Wir sollen es einüben, auch jetzt, egal wo du stehst, im konkreten Fall. Amen.